ARD.
Als ich vor einer Woche hier im Studio saß, hätte ich nicht gedacht, dass wir tatsächlich über einen neuen schlimmen Krieg sprechen müssen. Es wurde zwar schon lange darüber diskutiert und spekuliert, ob die USA den Iran angreifen würden, aber jetzt, wo es tatsächlich passiert ist, ist es doch einfach eine Nachricht, die schockiert. Zwar ist es für viele Menschen im Iran eine gute Nachricht, dass der sehr brutale und auch religiöse Führer getötet wurde, aber ob damit auch das ganze Regime stürzt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Die Folgen des Angriffs spüren wir auch hier in Deutschland, und zwar nicht nur an der Tankstelle. Und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Sally Kaya. Ihr seid beim Berlin-Code, dem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich vertrete heute Linda Zervakis und ihr findet uns zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Wir zeichnen diese Folge am Freitagvormittag auf. Und mit dabei Matthias Deiß. Hallo Matthias.
Hallo.
Du warst mit Bundeskanzler Friedrich Merz in Washington bei Donald Trump. Du kannst uns erklären, was die USA mit diesem Angriff bezwecken. Und Anne-Kathrin Mellmann ist auch dabei. Hallo Anne.
Hallo Sally.
Du kennst dich hier bei uns im ARD-Hauptstadtstudio gut aus mit Wirtschaftsthemen und weißt, was das alles mit unseren Spritpreisen zu tun hat und was unsere Regierung überhaupt dagegen machen kann. Schön, dass ihr da seid.
We have a meeting with a man who's become a friend of mine. We have a great affinity for each other. And the Chancellor has been very well received in Germany. He's a very, very successful man, became the Chancellor of Germany, which is a big deal, and he's doing a very good job. In my opinion, a really a great job, very popular.
Ihr habt ihn erkannt, das war Donald Trump. Zur Begrüßung über Friedrich Merz hat er das gesagt, während der im Oval Office neben ihm saß. Ich nehme mal an, das hat Friedrich Merz gerne gehört, oder Matthias?
Also ich stand in dem Moment so 4 Meter von ihm entfernt, konnte ihn sehr genau beobachten. Und ja, es hat ihn auf der einen Seite gefreut. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, die ganze Delegation und auch der Kanzler sind so angespannt und wissen überhaupt nicht, was da kommt. Und da ist jeder Satz auf die Goldwaage zu legen. Und als er dann gesagt hat, haben wir ja gerade gehört, also der Kanzler ist ein sehr erfolgreicher Politiker, der auch sehr beliebt ist. Da habe ich gemerkt, wie Friedrich Merz einmal so nach unten geguckt hat und auch die Delegation hat sich nicht nur gefreut, weil sie natürlich ob der Umfragewerte und der Probleme in Deutschland wissen. Also insofern war das eine gemischte Freude und so ging es dann auch weiter.
Ja, vielleicht ein bisschen too much. Also man fragt sich doch, wenn man sowas hört, wo Donald Trump eigentlich seine Informationen herbekommt, wer ihn eigentlich brieft.
Vielleicht war das auch so ein bisschen so die amerikanische Oberflächlichkeit, die da so auch aus ihm gesprochen hat. Erstmal ist alles völlig in Ordnung und völlig gut. Matthias, du hast ja den Bundeskanzler auf seiner Reise nach Washington begleitet. Die war schon länger geplant, aber durch diesen neuen Krieg hat alles eine ganz neue Bedeutung bekommen. Wie angespannt war man denn da in der deutschen Delegation vor diesem Gespräch?
Also die Anspannung war sehr, sehr groß. Nicht nur wegen des Kriegs im Iran, sondern weil man eine große Befürchtung hat, dass aufgrund dieser großen Nachrichtenlage jetzt die eigenen Anliegen, die man mit nach Washington bringen wollte, die man mit Donald Trump verhandeln wollte, völlig in den Hintergrund geraten. Zum Ersten, wie es weitergeht in der Ukraine, und zum Zweiten aber die Zollfragen. Das ist das, was für Deutschland, für Deutschlands Wirtschaft und für Europa im Moment zentral ist. Der Bundeskanzler wollte den Zolldeal eigentlich endlich richtig eintüten. Das war das Ziel und da war die Sorge groß, dass man dazu jetzt ob der Lage gar nicht kommt.
Kann man sich denn überhaupt auf so ein Gespräch mit Donald Trump vorbereiten, ehrlich gesagt? Weil er ist ja, mal so drauf, sage ich jetzt einfach mal vorsichtig. Ich hätte da meine Schwierigkeiten, oder? Wie ist das?
Na, irgendwie hatte man so den Eindruck, dass ganz Deutschland da mitgeholfen hat, den Kanzler auf diese Reise vorzubereiten. Ich habe so viel gelesen und gehört an Kommentierungen, was er alles mitnehmen soll an Themen, wie er Trump behandeln soll. So als wüsste er das nicht selbst. Also ich glaube, er hat schon auch gute Mitarbeiter um sich herum, die ihm diese Informationen anliefern, die er braucht. Und er kann es auch selbst gut einschätzen, wie er Donald Trump behandeln muss, wäre jetzt mein Eindruck. Also wenn ich das auch so sehe, Matthias hat hier ein wunderbares Foto mitgebracht, das er selber geschossen hat im Oval Office. Da sieht Friedrich Merz auch so ganz gelassen und zufrieden aus, so wie der Fisch im Wasser in diesem Boys Club.
Also wir müssen mal da ein bisschen hinter die Kulissen schauen. So ein Besuch ist seit Wochen vorbereitet, strategisch. Und da wird in seinem Beraterstab mit ihm gemeinsam sehr, sehr, sehr genau überlegt, nicht nur, was sprechen wir an, sondern wie sprechen wir die Dinge an. Gerade bei Donald Trump, wie schaffen schafft man es, den überhaupt zu erreichen? Denn der weiß ja im Grunde schon immer alles. Und die haben ihm zum Beispiel Grafiken mitgebracht, die haben ihm Bilder mitgebracht, um ihm eben gewisse Sachen total einfach zu verdeutlichen, in der Hoffnung, dass das dann hängen bleibt. Und das ist eine Erfahrung, die Friedrich Merz gemacht hat. Das hat in der Vergangenheit tatsächlich schon funktioniert. Er hat zum Beispiel im Grafiken mal mitgebracht, wie die Asylzahlen in Deutschland gesunken sind, -60%. Und seitdem, deswegen hat der Trump auch gesagt, der ist so erfolgreich, der Merz. Mhm. Das hat er sich gemerkt. Und da Donald Trump eine totale Aversion gegen Merkel hat, hat er sich jetzt gespeichert. Der Merz ist der, der auch gegen Asylzahlen, gegen Migration arbeitet, der ist auf meiner Seite, weil das finde ich gut und deshalb ist das ein erfolgreicher Politiker und mein Freund. Also strategisch sehr genau vorbereitet, wie es dann aber am Ende läuft, das weiß man nie und deswegen ist so ein Besuch von allergrößter Nervosität und das hat man in der ganzen Delegation auch gespürt.
Hast du es bei Friedrich Merz auch gespürt, dass er nervös war? Wie war so die Chemie zwischen den beiden? So die echte Chemie, weißt du, so Körpersprache und Gestik und Mimik, nicht das, was sie gesagt haben?
Also was Friedrich Merz gut kann, ist eine Selbstsicherheit ausstrahlen. Mhm. Also das hat man eigentlich nicht gemerkt. Ich habe so an kurzen Blicken ab und zu mal gemerkt, als er gerade hören musste, wie erfolgreich und beliebt er in Deutschland ist. Da guckt er mal ganz kurz nach unten. Das ist alles, was du an Regungen von ihm hast. Sonst hat der Mann sich total im Griff. Muss er ehrlich gesagt aber auch, weil auf diesen Moment guckt da die ganze Weltöffentlichkeit. Aber dann sind so ein paar Sachen dann doch passiert. Viel durfte er übrigens gar nicht sagen, denn eigentlich hat Donald Trump die ganze Zeit geredet.
Aber Redeanteil von 3 Minuten habe ich irgendwo gelesen.
Ich habe es nicht gestoppt, aber es kam so einem so vor, richtig.
Es gab ja auch noch einen ganz besonderen Moment, Matthias, im Oval Office, weil du hast da eine Frage gestellt und die hören wir nochmal rein.
Chancellor Merz, you just heard that the president is thinking about punishing Spain. What are your thoughts spontaneously on this and what can you do to improve?
Die Qualität ist leider nicht so gut, aber du hast dich quasi...
Das Englisch auch nicht.
Doch, das war schon in Ordnung. Man hat es verstanden, Matthias. Du hast dich an Merz direkt gerichtet und ihn gefragt, was er darüber denkt, dass Präsident Trump darüber nachdenkt, Spanien zu bestrafen. Worum geht's denn da genau?
Also das war wirklich was, was uns alle überrascht hat, die wir im Raum waren. Denn Donald Trump hat sich wie immer in Rage geredet und er hat seine gesamte Wut ausgelassen an Großbritannien und an Spanien. Spanien hat ihm nicht erlaubt, für den Iran-Krieg die Militärbasen zu nutzen für die Flugzeuge. Und er hat gesagt, das ist unter aller Sau, das geht gar nicht. Und ich überlege jetzt, jeglichen Handel mit Spanien einzustellen und bei denen nichts mehr zu kaufen. Und da sitzt daneben der selbsternannte Führer Europas, Friedrich Merz. Und natürlich musst du den in dem Moment, das ist unsere Aufgabe als Journalisten, fragen, wie reagieren sie auf die Bedrohung eines EU-Partners? Das habe ich gemacht und die Antwort hat im Nachhinein für sehr, sehr viel Diskussion gesorgt. Denn Friedrich Merz hat sich nicht hinter Spanien gestellt, sondern hat gesagt, ja, die müssen jetzt in der Tat die Verteidigungsausgaben hochbringen und ist auf diese Bedrohung, auf die ich ihn eigentlich angesprochen hatte, gar nicht eingegangen. Und das ist in Spanien so steil gegangen, dass er am nächsten Tag ein Krisentelefonat mit dem spanischen Ministerpräsidenten machen musste.
Ich habe auch gelesen, dass der spanische Außenminister sich da mit sehr harten Worten geäußert hat. Ne? Der hat gesagt, dass Friedrich Merz ja überhaupt nicht im Geiste seiner Partei eines Konrad Adenauer, soweit ist er sogar zurückgegangen, handelt. Und eine Angela Merkel hätte sowas niemals gemacht. Es scheint also noch so ein bisschen weiter zu eskalieren. Man fragt sich so ein bisschen, warum macht er das? Warum reagiert er so im Oval Office? Ist es vielleicht ein Stück weit dann auch Opportunismus Donald Trump gegenüber, so eine Vorsicht? Ich fand es jedenfalls interessant, dass du das gefragt hast und was das für Wellen geschlagen hat im Nachhinein. Da sieht man mal wieder schön, wie Journalismus auch funktionieren kann. Da wird eine Frage platziert am richtigen Ort zur richtigen Zeit und sofort ist ein Thema in der Welt.
Also ich erkläre es mir im Nachhinein so. Friedrich Merz' oberstes Ziel war, Donald Trump nicht zu verärgern, da ohne Eklat wieder aus dem Oval Office rauszukommen. Das war das oberste Ziel und dem ist Spanien so ein bisschen der Beistand für Spanien, der öffentliche, geopfert worden. Er hat dann auf Nachfrage aber gesagt, er hätte es beim Mittagessen dann abseits der Kameras angesprochen, hätte auch nochmal klargestellt, man kann Spanien gar nicht alleine bestrafen. Die EU ist ein einheitlicher Zollraum. Also ist da dann so ein bisschen in die PR-Gegenstrategie gegangen. Aber ich fand tatsächlich auch, er hat in dem Moment nicht optimal reagiert. Ist aber auch schwierig, muss man sagen. Alle sind in dem Moment wissens besser. Mach das mal, wenn du beim mächtigsten Mann der Welt im Oval Office bist und der sowas vom Stapel lässt.
Naja, aber dafür wurde auch er ja zum Bundeskanzler gewählt, ehrlich gesagt. Ja. Also, aber er hat ja auch noch eine andere Mission. Du hast es vorhin kurz angesprochen. Eigentlich wollte er mit Donald Trump über die Lage in der Ukraine sprechen, über den Zollstreit mit den USA. Dann gab es eben die Sorge, dass all diese Themen in Vergessenheit so ein bisschen geraten, jetzt, dass es nur noch um den Iran geht. Lass uns mal ein bisschen nochmal darüber sprechen. Wie lief es denn jetzt wirklich?
Also er ist eigentlich ohne vorzeigbare Ergebnisse rausgegangen. Mhm. Er hat nichts mit nach Deutschland gebracht, außer das öffentliche Zeichen. Donald Trump schätzt offensichtlich Friedrich Merz. Die beiden können miteinander. Das kann man vielleicht in der Zukunft mal nutzen, um ihn anzurufen. Er hat einen direkten Draht scheinbar. Irgendwas ist da zwischen den beiden. Die Frage ist nur, was bringt es? In der Zollfrage, die Friedrich Merz eigentlich platzieren und klären wollte, hat es nichts gebracht. Das Thema ist nicht final geklärt worden. Es gibt kein Ergebnis. Der Zolldeal kann erstmal nicht verabschiedet werden. Und auch sonst kenne ich von diesem Besuch keine nennenswerten Ergebnisse. Wir wissen weiterhin nicht, wie es in Sachen Ukraine weitergeht. Also insofern, das ist eine Bilanz, die am Ende außer diesem öffentlichen Zeichen, die können irgendwie miteinander, erstmal mau ist.
Jetzt lasst uns noch mal über den Krieg gegen den Iran sprechen. Was ist euer Eindruck? Hat Trump da einen Plan für den Iran? Wie soll es da nach den ersten Militärschlägen weitergehen?
Ja, das ist die große Frage, die sich stellt im Moment, ne? Weil, also, es war ja klar, er möchte Ayatollah Khamenei beseitigen. Das hat er getan. Jetzt gehen die Angriffe trotzdem unvermindert weiter. Er hat auch schon zu erkennen gegeben, dass er durchaus auch noch die Puste hat für viele weitere Wochen. So, die Kriegsziele waren am Anfang ein bisschen unklar, ne? Ursprünglich ging es mal ums Atomprogramm, um das iranische. Dann kam der Regime Change immer stärker zur Sprache, also die Mullahs beseitigen, das Regime ersetzen durch was und wen auch immer, durch oppositionelle Kräfte. Zwischendurch haben wir dann noch erfahren, dass sich die USA auch einfach an die Seite Israels stellen wollten. In Israels Rhetorik klang es so, als hätte Israel diesen Schlag vielleicht notfalls auch alleine durchgeführt, denn Israel sieht Iran nun mal als existenzielle Bedrohung. Ja, die Mullahs haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie Israel auslöschen wollen. Also, jetzt sind sie beide zusammen gegen den Iran zu Felde gezogen. Jetzt auch ein bisschen klarer, was dieser Militärschlag soll. Der Regime Change, das ist es am Ende. Die Mullahs sollen weg.
Wenn wir es mal mit Venezuela vergleichen, ist ganz gut, dass du da bist. Du warst ja auch lange Lateinamerika-Korrespondentin. Ist natürlich ein viel kleineres Land. Der Diktator wurde verhaftet, aber es gab eben kein Regime Change. Könnte das im Iran ähnlich laufen? Was hat dann das Volk davon?
Ja, ich glaube, das ist so die Befürchtung, die manche haben. Wenn man sich Venezuela anschaut, da hat man einfach den Kopf beseitigt. Mhm. Nicolas Maduro ist raus, aber die Opposition wurde vollkommen im Stich gelassen. Also übernommen haben eigentlich dieselben Kräfte, die Helfershelfer und die engsten getreuen Kollegen Maduros sind da jetzt an der Macht. Und Donald Trump hat auch überhaupt keinen Versuch mehr unternommen, die Opposition im Land zu stärken. Also die Leute dort sind maximal frustriert und enttäuscht. Jetzt ist aber Venezuela nicht Iran, ne? Ja. Es ist deutlich kleiner, es hat deutlich weniger Einwohner. Lateinamerika ist auch nicht der Nahe Osten. Also es geht natürlich im Iran um deutlich mehr. Und ich kann mir auch vorstellen, das, was ich vorhin schon gesagt habe, also ich glaube, dass nach Khameneis Tod ja weitergemacht wurde, zeigt ja schon mal, dass man da auch deutlich andere Absichten hat als in Venezuela, wo nach der Entfernung des Staatschefs, des Machthabers, erstmal Schluss war.
Also Stichwort Strategie, das ist der Bundesregierung auch völlig unklar. Auch das war eine große Frage, die man Donald Trump gestellt hat. Und der Eindruck ist, dass er es auch nicht richtig weiß. Jedenfalls kein konkreter Plan da ist für die Zeit nach einem Mullah-Regime. Hauptsache, dieses Regime ist weg. Ich glaube, es geht auch darum, den Iran tatsächlich so weit zurückzubomben, um es mal brutal zu sagen, dass eben keine nukleare Gefahr mehr von diesem Land ausgeht. Das wäre für Israel der alles entscheidende Punkt und das wäre schon mal genug. Ich glaube, Sie wissen selber, dass Sie die Nachfolgefrage mit diesem Militäreinsatz im Moment nicht in der Hand haben und nicht regeln können. Aber entscheidend ist erstmal, diese nukleare Bedrohung zu zerstören.
Anne, du hast dich ja in Berlin auch mit Abgeordneten unterhalten, die iranische Wurzeln haben. Wie bewerten die denn diesen Militärschlag?
Ja, zum Beispiel mit der Aussage, Demokratie lässt sich nicht herbeibomben. Mhm. Das liest und hört man jetzt in diesen Tagen natürlich auch ziemlich häufig. Also ich habe in fast allen Fraktionen Menschen mit iranischen Wurzeln gefunden. Ein SPD-Abgeordneter zum Beispiel, Parsa Mavi, der ist 44 Jahre alt, der hat mir das gesagt, dass sich Demokratie nicht herbeibomben lässt und ihm die Kriegsziele eigentlich unklar sind. Er sagt auch, das ist ein ganz klarer Verstoß gegen das Völkerrecht und dass man jetzt einfach mal schauen muss, wie das da weitergeht. Er war nicht sehr optimistisch, aber optimistische Vertreter, die gibt's auch. Ja, da würde ich gerne mal erzählen von einem CDU-Abgeordneten, der heißt Reza Asghari und er ist schon 64 Jahre alt und hat eine sehr interessante, sehr spannende Geschichte. Der kam schon 1987 nach Deutschland. Er saß in Gefängnissen, auch in Folterknästen im Iran und hat es dann geschafft, als politischer Häftling in die Bundesrepublik zu kommen, hat dann hier den Mauerfall miterlebt. Mhm. Und er sagt zum Beispiel, da der Optimismus, seien Sie nicht so kritisch, sehen Sie nicht immer nur die ganzen Risiken, schauen Sie sich doch mal an, was damals passiert ist. Im Oktober 1989 hätte vielleicht auch niemand gedacht, dass die DDR so schnell untergeht und dann ist es doch passiert. Also jetzt warten wir doch erst einmal ab, was hier weiter geschieht. Er hat dann eine ganz große Hoffnung auf die oppositionellen Kräfte und auf den Erfolg dieses militärischen Eingreifens.
Teilt ihr diese Hoffnung?
Also ich bin im Moment, wie es läuft, eher pessimistisch, weil ich befürchte, dass das Ganze weiter eskalieren könnte und dass eben der Plan für einen danach fehlt. Und das ist eigentlich, Anna hat es ja auch gerade gesagt, wenn es um lange und stabile Verhältnisse gibt, das kannst du nicht herbeibomben, sondern das muss man auf anderem Wege erreichen. Und da sehe ich im Moment tatsächlich keinen Weg. Donald Trump hat ja übrigens gesagt, die USA hatten so 2-3 Kandidaten im Auge, die da vielleicht als Nachfolger in Frage kommen könnten. Die seien jetzt aber leider bei den Angriffen auch verstorben. Das muss einem schon große Sorgen machen.
Dazu übrigens haben mir die Exil-Iraner, die sich an vielen Punkten überhaupt nicht einig waren, also die Bundestagsabgeordneten mit iranischen Wurzeln, gesagt, dass sie, also sie haben alle eine Person im Blick, nämlich Reza Pahlavi, den Sohn des Schahs, der in den USA lebt, der es wohl schafft, aus ihrer Sicht wirklich die Massen zu mobilisieren und dort als großer Hoffnungsträger gilt. Also er lebt im Moment nicht im Iran, ist aber dort aufgewachsen. Also wenn er zurückkehren würde und sich vielleicht an die Spitze einer Bewegung stellen würde, könnte er oppositionelle Kräfte hinter sich vereinen. Und das zieht sich durch alle politischen Lager. Das sagt sogar Omid Nuripur von den Grünen. Das sagt auch der frühere FDP-Generalsekretär Jirsarai.
Jetzt hat ja gleich nach dem Militärschlag gegen den Iran in Berlin der Nationale Sicherheitsrat getagt. Das ist eine neue Erfindung dieser Bundesregierung. Bisher hat man davon ziemlich wenig gehört. Ich ehrlich gesagt noch nie, glaube ich. Sag doch mal bitte, was ist das, dieser Nationale Sicherheitsrat?
Den gibt es auch noch nicht lange. Also der hat sich konstituiert, also zusammengesetzt im November und zum ersten Mal getagt im Januar. Und das ist so ein Gremium, das untersteht dem Bundeskanzler. Also der Bundeskanzler macht Sicherheitsfragen hier wirklich zur Chefsache. Mhm. Und in diesem Rat sind nur seine allerwichtigsten Minister, also vom Außenminister bis zur Wirtschaftsministerin, aber nicht das ganze Bundeskabinett ist da vertreten. Mhm. Und die treffen sich dann regelmäßig, aber eben auch in aktuellen Lagen wie jetzt. Ja. Sie haben sich am Sonntag getroffen wegen des Iran-Konflikts.
Was und dann, genau haben die da besprochen?
Dann wird eben besprochen, welche Gefahren drohen jetzt für Deutschland. Also ist hier zum Beispiel auch mit irgendwelchen Angriffen zu rechnen. Worauf müssen wir uns vorbereiten? Wie können wir uns absichern? Zum Beispiel auch Energiefragen spielen dann eine Rolle. Also hat das jetzt einen Einfluss auf unsere Energieversorgung, auf die Preise und wie gehen wir damit um vor allen Dingen? Also da werden auch Lagebilder erstellt und dann gemeinsam beraten, damit man schneller zu Ergebnissen kommt. Also ich glaube, es soll auch so ein bisschen dieser ganzen Silo-Mentalität vorbeugen, die es vielleicht manchmal so gibt.
Ja, Sally, dass du von dem Sicherheitsrat noch nichts gehört hast, ist ausdrücklich so gewünscht. Er tagt nämlich geheim und in der Tat, er soll so ein Gremium sein, der sogar in diesen aktuellen Großlagen sich in Ruhe Zeit nimmt, alle wichtigen Leute versammelt, um dann strategisch grundsätzliche Fragen nochmal aus verschiedenen Perspektiven zu besprechen, sodass der Kanzler am Ende ein gesamtes Lagebild hat, auch eine Gesamteinschätzung aus seinem engsten Beraterstab und von seinen engsten Ministern und dann, er hat ja die Richtlinienkompetenz, die richtigen Entscheidungen treffen kann. Das ist die Idee dahinter und deswegen hat man das jetzt natürlich in dieser aktuellen Lage, also nach dem Kriegsausbruch im Iran, auch gleich einberufen, dieses Gremium.
Katharina Reiche war ja bei dir im Bericht aus Berlin am vergangenen Sonntag, also direkt nach dieser Tagung des Sicherheitsrats. Und sie hat ja auch ein bisschen was verraten, was da besprochen wurde. Das fand ich ganz interessant, weil sie ja doch sich ziemlich weit, naja, also sie hat doch einiges verraten, ja.
Ja, sie hat erstmal, das waren ja auch die Fragen, die an dem Tag zu klären waren, nochmal über die Strategie deutscher Touristen und Staatsbürger in der Krisenregion gesprochen. Die hat gesagt, die Lage ist im Moment so gefährlich, wir können gar nichts machen. Die müssen jetzt erstmal aushalten, die müssen da jetzt erstmal bleiben. Diese Lage hat sich einen Tag später dann schon ganz anders dargestellt. Da hat man dann angefangen, Flüge zu organisieren. Das war das eine. Und das zweite große Thema waren natürlich die Energiepreise. Mhm. Benzinpreise, wie geht es damit weiter? Wir waren am Wochenende noch bei einem stabilen Preis, aber es war ja schon absehbar, dass das so nicht kommt. Aber sie hat am Sonntag noch gesagt, die Preise sind stabil, sie könnten steigen, aber...
Ja, also ich weiß auch von Leuten, die am Samstag schon nochmal vollgetankt haben.
Ich auch, habe ich auch gehört. Du hast ja gefragt, Matthias, ob die Straße von Hormus ein Problem für uns wird, also diese Meeresenge, durch die viele Tankschiffe fahren müssen. Das war Ihre Antwort?
Wer tatsächlich ein Problem bekommen kann, sind Länder wie China, wie Indien, wie Japan und Südkorea, weil der überwiegende Teil der Energielieferungen über die Straße von Hormus in diese Region wandern. Was wir beobachten werden, sind die Preisentwicklung, aber tatsächlich keine Knappheiten.
Das war vor einer Woche im Bericht aus Berlin und trotzdem sind ja dann sofort am Tag danach die Preise gestiegen, obwohl wir dort nicht viel Öl und Gas kaufen. Wie kann das sein, Anne?
Naja, Katharina Reiche sagt ja, wir haben hier keine Knappheit. Ne? Das ist eben anders als damals nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs, als es wirklich zu Gasknappheit kam. Wir haben keine Ölknappheit. Was wir aber haben, ist ein extrem, ein rasant gestiegener Weltmarktpreis für Öl. Und das schlägt sich natürlich hier auch in Deutschland nieder. Jetzt kann man natürlich aber trotzdem die berechtigte Frage stellen, warum so schnell? Warum solche Preissprünge innerhalb kürzester Zeit, wo doch das Öl noch zu anderen Preisen eingekauft wurde und jetzt vielleicht auch entsprechend noch erstmal günstiger abgegeben werden könnte.
Ja.
Also man muss sich das so vorstellen, in dieser Straße von Hormus, da gehen ja 20% der weltweiten Öllieferungen durch. Und da sind im Moment die Tanker on hold, die können da nicht durchfahren. Und das heißt, wir haben zwar noch keine Knappheit, wie Katharina Reich es gesagt hat, aber das Angebot an Öl sinkt dadurch erstmal. Und es ist nun mal so, in der Weltwirtschaft wird der Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Und deswegen sehen wir diese rasanten Preissteigerungen, obwohl am Anfang erstmal noch genug in den Speichern ist.
Was ja viele Menschen Abzocke nennen. Also nicht zu Recht, sagt ihr, keine Abzocke.
Na, das muss jetzt nochmal geklärt werden. Ne? Also die Tankstellenbetreiber, die sagen zum Beispiel, naja, wir haben das zwar noch günstiger eingekauft, aber wir müssen ja mit Blick darauf, dass wir bald mehr bezahlen, schon sehr bald mehr bezahlen, auch entsprechend ein bisschen Rücklagen sozusagen da haben. Da kann man natürlich sich fragen, muss das wirklich so sein? Haben die so auf Kante genäht, dass es nicht anders geht? Mhm. Und wird es umgekehrt natürlich auch so sein, dass wenn sie dann mal weniger bezahlen, dass sie dann auch das Wenigere an die Verbraucher weitergeben? Also, aber dafür zuständig ist ein Bundeskartellamt, sowas zu überprüfen. Und die Bundeswirtschaftsministerin hat auch sofort gesagt, dass das Bundeskartellamt sich damit jetzt bitte eingehender beschäftigen soll.
Mhm.
Das Bundeskartellamt hat am Donnerstag auch schon eine Erklärung rausgegeben und die Erwartungen gedämpft, dass es jetzt nicht die Preise wirklich beeinflussen kann, wenn der Weltmarktpreis eben so steigt. Und es hat eben auch zumindest bei zwei Spritsorten jetzt auch keinen besonders großen Abstand zwischen Weltmarktpreis und Verkaufspreis feststellen können. Darum geht's ja.
Manche Menschen befürchten ja, dass die Spritpreise nur die ersten Folgen sind dieses neuen Krieges, die wir spüren. Kommt da noch mehr und wenn ja, was?
Na, es gibt natürlich Wirtschaftswissenschaftler, die sich Sorgen machen, berechtigte Sorgen, dass durch einen dauerhaft höheren Ölpreis auch unser Wirtschaftswachstum leiden könnte. Ne? Also zum Beispiel der neue Wirtschaftsweise Gabriel Felbermeier, der macht die Rechnung auf, wenn der Ölpreis um 10% steigt, dann haben sie hier auch ein 10% niedrigeres Wachstum. Also das ist natürlich hart. Da muss man mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Ich glaube, die Politik Politik, die hofft im Moment auch noch darauf, dass es schnell geht, dass es nicht allzu lange anhalten dürfte. Das hat man auch, fand ich, Katharina Reicher angemerkt bisher, so bei ihren öffentlichen Äußerungen, dass sie auch versucht, etwas zu beruhigen und zu beschwichtigen. Wir müssen erst mal gucken, wie sich es weiterentwickelt und vielleicht nicht jetzt voreilige Entscheidungen treffen. Denn es gibt ja auch einen Haufen Forderungen, die jetzt im Raum stehen, was die Politik jetzt tun soll, um die Menschen zu entlasten. Also, was den Spritpreis angeht. Ja. Auf anderen Ebenen haben wir jetzt noch keine Preissteigerungen. Ne? Der Bundeslandwirtschaftsminister hat sich auch gerade noch mal dazu geäußert, dass er jetzt zum Beispiel auch nicht damit rechnet, dass jetzt die Lebensmittelpreise irgendwie sprunghaft ansteigen, dass wir hier eine Lebensmittelinflation noch mal bekommen.
Also ich glaube auch, die entscheidende Frage ist jetzt, wie lange dieser Krieg geht. 4 Wochen, und so ist auch die Haltung der Bundesregierung, die lassen sich verkraften für uns Verbraucher, denn so oft tankst du jetzt ja in einem Monat jetzt auch nicht. Und auch für die Wirtschaft. Aber wenn das länger dauert, dann kann das richtig unangenehm werden. Du hast die Zahlen gerade schon genannt, auch wegen der Lieferketten übrigens, und dann am Ende für unser Wirtschaftswachstum, das ist ja ohnehin schon gering und ist jetzt so ein zartes Pflänzchen, wo es jetzt das erste Mal so ein paar grüne Blätter gegeben hat, dass das jetzt mal wachsen könnte, und das würde dadurch wieder zertreten, trotz Sondervermögen und hunderter Milliarden neuer Schulden. Also der Zeitfaktor ist jetzt der entscheidende.
Und das alles diskutieren wir kurz vor der ersten wichtigen Landtagswahl in diesem Superwahljahr 2026 mit 5 Landtagswahlen. Und gewählt wird am Wochenende in Baden-Württemberg. Und da gab es auf den letzten Metern nochmal richtig Wirbel. Ihr habt es auf Social Media vielleicht mitbekommen und das hier gesehen und gehört.
Ich war vor wenigen Wochen in einer Realschule bei uns im Wahlkreis.
Ja.
Morgens 8.55 Uhr im nördlichen Alb-Donau-Kreis. Eine Klasse, 80% Mädchen. Also da gibt es für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen. Und dann begann, und ich war es nie vergessen, die erste Frage, sie hieß Eva. Braune Haare, rehbraune Augen.
Wen und was haben wir da gehört, Anne?
Manuel Hagel, den Spitzenkandidaten der CDU in Baden-Württemberg.
Vor 8 Jahren allerdings, das muss man dazu sagen, das ist kein aktueller Ton, aber er bestimmt die Debatte.
Was es nicht weniger schlimm macht, finde ich, also das hat jetzt die grüne Bundestagsabgeordnete Dr. Zoe Meyer auf ihrem Insta-Account geteilt. Es wurde 300.000 Mal angeguckt. Einige nennen es Schmutzkampagne. Ich bin vorsichtig mit dem Begriff. Ja, es ist 8 Jahre her, das stimmt. Aber das macht es ja nicht weniger schlimm. Das ist ja eine Haltung, die bedenklich ist, oder? Was denkt ihr darüber?
Ja, also ich finde es schon ein bisschen verdächtig, wenn so ein uraltes Video jetzt plötzlich mitten im Wahlkampf auftaucht. Also Zoe Meyer verkauft es natürlich sehr vernünftig. Also es gibt dazu ja auch noch ein kleines Statement von ihr, wo sie eben sagt, das wurde ihr zugespielt. Also sie hat sich das jetzt offenbar gar nicht überlegt. So. Also ich finde es ein bisschen schwierig. Sie selber kommt ja auch aus Baden-Württemberg. Also dass sie da noch einen besonderen Blick hat auf den Spitzenkandidaten der Grünen, Cem Özdemir, das halte ich schon für ziemlich wahrscheinlich.
Im Wahlkampf wird mit allen Bandagen gekämpft. Das ist eine sehr harte Bandage, so einen alten Clip rauszuholen. Das muss man ganz einfach so sagen. Man muss aber eben auch sagen, dass er enorme Wirkung erzielt. Das liegt vor allem daran, dass Manuel Hagel es nicht geschafft hat, innerhalb von Baden-Württemberg eine große Bekanntheit zu erlangen bisher. Das heißt, viele kannten ihn gar nicht. Wir haben eine Umfrage gemacht, Infratest DIMAP, die für die ARD die Umfragen macht, sagt 2 Wochen vor der Wahl immer noch fast 40%, die den gar nicht richtig kennen. Und jetzt lernen sie ihn kennen mit diesem Video. Und das ist der Eindruck, den sie von ihm haben. Und das ist das große politische Problem von Manuel Hagel, so wenige Tage und Stunden vor der Wahl.
Also dieser Begriff Schmutzkampagne, ja oder nein in euren Augen?
Ich neige eher dazu zu sagen, ja. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass es jetzt nicht unbedingt im Sinne eines Cem Özdemirs ist, dass sowas läuft, weil ihm das vielleicht auch zur Last gelegen
ist. Ich würde auch ja sagen. Cem Özdemir hat sich öffentlich natürlich davon distanziert, hat gesagt, jeder macht auch mal Fehler. Aber das ist natürlich was, was ihm trotzdem sehr zu Pass kommt und was man auch sehr einfach so sagen kann. Na, ich habe damit nichts zu tun.
Özdemir hat gesagt, er wusste ja gar nichts davon. Glaubt ihr das?
Naja, ich glaube, wenn er das gewusst hätte, hätte er ist vielleicht sogar zurückgeholt, denn er ist einfach nicht der Typ für sowas. Ja? Er gibt sich ja eher so als der überparteiliche Landesvater, der auch moderieren kann zwischen den verschiedenen politischen Kräften, eher so staatstragend. Also die Frage ist, ob das zu ihm passt. Und dann natürlich auch, es kann ihm auf die Füße fallen. Mhm. Es kann ihm auch zur Last gelegt werden, dass sowas jetzt läuft und mit ihm in Verbindung gebracht wird. Du fragst ja auch danach.
Ja, natürlich.
Also ich weiß es nicht, ob er es nicht wusste. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, dass er es nicht wusste, denn in solchen Wahlkampfzeiten ist eigentlich alles sehr gut abgestimmt. Also ich will deshalb nicht spekulieren, aber es nutzt ihm. Die Reaktion schien mir auch sehr kalkuliert, eben dieses überparteiliche, überväterliche. Mhm. Das steht ihm natürlich jetzt sehr gut zu Gesicht und insofern, wir werden es nie aufklären, aber das jetzt so wenige Tage vor der Wahl ist schon... Das ist doch kein Zufall.
Jetzt blickt ja die Bundespolitik sehr gespannt auf diese Landtagswahl. Warum ist die jetzt wichtig? Könnt ihr das erklären?
Na, so eine Wahl gibt natürlich auch immer was vor, was sich so entwickeln könnte. Demnächst ist dann Rheinland-Pfalz dran. Also hier wird es natürlich auch sehr, sehr spannend, wie die CDU insgesamt abschneidet und wie sich das dann auf die Stimmung in der Bundeshauptstadt auswirkt. Ich glaube auch wichtig in dem Zusammenhang ist dieser Krieg, den wir jetzt haben, diese neuen äußeren Veränderungen. Ich glaube gerade in Baden-Württemberg machen sich die Leute im Moment sehr große Gedanken über wirtschaftliche Auswirkungen, die das noch haben kann, wo sie sowieso schon so gebeutelt sind. Und dann wird vielleicht am Ende diejenige Partei den Zuschlag bekommen, die sich am besten dafür aufstellt, mit solchen Verwerfungen klarzukommen.
In Baden-Württemberg wird die Macht neu verteilt. Winfried Kretschmer geht nach vielen, 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 vielen Jahren in Rente. Mhm. Und die Frage ist, gelingt es der CDU, dieses Land zurückzugewinnen? Das war früher Stammland, schwarzes Stammland und ist jetzt eben an die Grünen gegangen. Und für die Grünen ist es ebenso wichtig, denn es ist das einzige Land, wo sie jemals einen Ministerpräsidenten gestellt haben, wo sie gezeigt haben, hey, die Grünen können wirklich Wahlen gewinnen. Das kennt man ja gar nicht mehr sozusagen. Deswegen ist das für beide so wichtig. Und für die SPD geht es jetzt mal darum, im Parlament zu bleiben. Das muss man auch nochmal sagen. Auch für die ist diese Wahl, und das könnte tatsächlich am Ende auch passieren, wenn sich jetzt die Fragen der Wähler wirklich nur noch darum richten, wird es am Ende der Grüne oder der Schwarze, dass die Kleinen eben unter die Räder geraten. Und die SPD ist in Baden-Württemberg eine kleine Partei. Das kann also am Ende sogar Auswirkungen für die Konstellation und die Stimmung in der Bundesregierung haben.
Dazu wird es auch eine Sonderfolge geben hier im Berlin-Kurz zur Landtagswahl in Baden-Württemberg. Danke euch beiden erstmal, dass ihr hier wart. Danke dir, Anne.
Gern.
Danke, Matthias, dass du auch nochmal eine Einschätzung gegeben hast, auch nach deinem Besuch bei Donald Trump im Oval Office. Schön, dass ihr hier wart.
Sehr gerne.
Wir werden jetzt nochmal darum knobeln, wer das schöne Foto von Matthias mit nach Hause nehmen darf.
Du, ich kann es mir einfach nochmal ausdrücken. Vorher nimm es gerne mit.
Vielleicht auch in Farbe, weil das hier ist in Schwarz-Weiß. Das war's mit dem Berlin Code, unserem Entschlüsselungspodcast aus dem ARD Hauptstadtstudio. Ihr findet uns in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Die Welt der Geheimdienste. Interessiert euch das? Dann ist Dark Matters euer Podcast. Der gibt tiefe Einblicke in Operationen und Fälle, die uns normalerweise eigentlich verborgen bleiben. Echte Geschichten erzählt von Eva-Maria Lemke und mit dem Hintergrundwissen der ARD-Geheimdienstexperten. Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Die neue Folge immer zuerst in der ARD-Audiothek.